SWR 2 Zeitgenossen mit der Düsseldorfer Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanya. Am Mikrofon Silke Arning. Wer bin ich und wenn ja, was macht mein Geschlecht? Die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanya wirft gern einen heiter bis schrägen, furchtlosen Blick auf diese Welt. Und darum ist ihr nicht entgangen, dass sich da in unserer aufgeklärten Gesellschaft eine erstaunliche Fehlstelle, ein blinder Fleck abgezeichnet hat. Eine Kulturgeschichte des Küssens gab es, auch eine Kulturgeschichte der Teekanne, aber keine über das weibliche Genital, wie sie in ihrem Buch Vulva festgestellt hat, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Frau Sanyal, Sie selbst haben in einem Essay eigentlich schon die zentrale Frage gestellt, Quo vadis feminist? Haben Sie eine Antwort gefunden?
Ach Gott, jetzt möchte ich auf ganz viele Dinge gleichzeitig antworten. Das erste ist genau, ich habe 2009 ein Buch über das weibliche Genital in Anführungszeichen geschrieben, über die Vulva. Inzwischen wissen wir ja, dass nicht nur Frauen Vulven haben. Das ist ja auch toll, dass man die eigenen Fehler merkt, die eigenen Blindstellen. Und damals habe ich ja darüber geschrieben, dass wir nicht wussten, was ist die Vulva. Das, als ich darüber geschrieben habe, haben mich immer alle gefragt, Vulva, ist das ein Fluss in Russland, ist das ein Auto? Und das ist inzwischen anders, aber damals wusste man nicht, dass das sichtbare Genital Vulva heißt. Alle haben halt Vagina dazu gesagt, aber das ist halt nur das, was das sichtbare äußere Genital mit den inneren verbindet, also dieser Schleimhautschlauch. Quo vadis feminist hatte ich damals geschrieben, weil ich gefragt wurde, so irgendwie, was sollen denn jetzt unsere Ziele sein? Ich habe das zu einem Zeitpunkt geschrieben, als der Feminismus noch nicht so in dieses riesige Comeback hatte. Also plötzlich ist ja Feminismus so in.
Die 70er Jahre haben doch sehr starke feministische Bewegung erlebt
eigentlich. Absolut, da war ich ja zu spät. Also ich war für die Welle, die dritte Welle sozusagen zu spät und dann ein kleines bisschen zu früh für die Welle jetzt. Und dann plötzlich, es ist halt in allen Medien gewesen, plötzlich ist so, Feminismus soll die Welt retten. Feminismus ist die erfolgreichste Bewegung für soziale Gerechtigkeit oder die, die am meisten übrig geblieben ist. Eine ganze Weile guckten immer alle auf die Frauen. Also gerade in Amerika nach der Trump-Wahl irgendwie, wer kann uns retten? Bitte irgendwie die Frauenbewegung. Und ich habe in diesem Text Quo vadis feminist so ein bisschen darauf hingewiesen, dass wir das feministische Subjekt erweitern müssen. Also, dass wenn wir die erfolgreichste Bewegung für soziale Gerechtigkeit sind, dann können wir jetzt nicht mehr nur Identitätspolitik nur für Frauen machen, sondern müssen wir Politik für alle Geschlechter machen. Und viele Feminismen tun das ja bereits.
Der Feminismus wird gerade wieder so entdeckt. Würden Sie einen Unterschied ausmachen zwischen der Bewegung der 70er Jahre oder den Anliegen, die eine Alice Schwarzer, das ist ja so die Ikone des deutschen Feminismus, umgetrieben hat und ihren Zielen heute?
Alice Schwarzer ist ja immer noch da, also die hat ja immer noch Anliegen. Ich glaube einfach, in den 70er Jahren ging es darum, ganz klare politische Ungerechtigkeiten aus der Welt zu räumen. Also ne, da ging es um so handfeste Sachen wie, können zum Beispiel Mütter, also meine Mutter hat dafür gekämpft, dass sie ihre Staatsbürgerschaft mir vererben konnte. Das war ja früher nicht so. Staatsbürgerschaft in Deutschland lief über den Vater.
Man muss jetzt sagen, ihre Mutter kommt aus Polen.
Meine Mutter, genau, also die Familie meiner Mutter kam aus Polen, aber irgendwie hat im Ruhrgebiet halt im Bergbau gearbeitet, wie die das alle gemacht haben. Das heißt, meine Mutter hatte einen deutschen Pass, lebte in Deutschland, hatte ein Kind mit einem Inder, also mich, und konnte mir aber nicht ihre Staatsbürgerschaft geben. Und damals war es halt wirklich auch die Ängste, was passiert, wenn irgendwie vielleicht diese Ehe zerbricht? Was passiert dann, wenn mein Vater vielleicht nach Indien zurückgehen sollte? Sie hätte gar kein Recht gehabt, ihr eigenes Kind hier zu behalten und so. Und das war ein großer Kampf der Frauenbewegung. Es gab einen großen Kampf darum, dass Männer nicht den Arbeitsvertrag der Frau kündigen durften, wenn die Frau die den Haushalt oder was auch immer nicht gut genug gemacht hat. All diese Dinge. Also es ging um wirklich ganz handfeste Rechte. Also irgendwie die Frauenbewegung hat ja ganz viel auch in Deutschland auf Gesetzesänderungen gesetzt, was ich extrem wichtig finde. Wir sind jetzt an einem anderen Punkt. Also dass wir juristisch eine mehr oder minder Gleichstellung haben. Was wir aber nicht haben, ist eine de facto Gleichstellung. Wir gucken uns jetzt einfach an, wie ist es, dass trotzdem immer noch nur ungefähr ein Drittel der Personen im Bundestag weiblich sind. Also wie ist es mit Politiken, die implementiert werden? Also bloß weil eine Frau Bundeskanzlerin ist, muss sie ja nicht feministische Politik machen zum Beispiel. Das andere, was wir uns natürlich auch angucken, ist, dass aber Geschlechterungerechtigkeit ja sich nicht nur gegen Frauen richtet. Also im Patriarchat zu leben ist ja für Männer auch nicht toll. Dass eigentlich irgendwie der Blick darauf, was ist mit Männerleben, das ist ebenfalls so eine Blindstelle in unserer Gesellschaft. Und das ist natürlich auch Aufgabe von Feminismen, darauf aufmerksam zu machen. Wir gucken auf Konstruiertheit von Geschlecht. Also ganz lange ging es ja darum, hier die Männer, da die Frauen. Wir wissen inzwischen, nee, das ist sehr viel komplexer irgendwie. Das ist ein Spektrum irgendwie. Wie können wir damit auch in einer angemessenen Form umgehen? Wie können wir das angemessen abbilden? Was bedeutet das auch? Was bedeutet überhaupt Geschlecht? Welchen Einfluss hat es auf unser Leben? Und wir reden natürlich auch über Rassismen. Also was sind unsere eigenen blinden Flecken? Wo wir immer irgendwie sagen, ja, Frauen sind die am meisten diskriminierte gesellschaftliche Gruppe. Nein, das stimmt natürlich nicht so. Frauen sind eine gesellschaftlich sehr stark diskriminierte Gruppe, aber es gibt noch ganz viele andere.
Es gibt noch ganz viele andere und ich würde gerne mal auf eine Geschichte eingehen, die Sie in einem Ihrer Bücher zitieren, und zwar eine Geschichte von dem Schriftsteller David Foster Wallace. Da geht es um zwei junge Fische, die unterwegs sind und die zufällig einen älteren Fisch treffen, der ihnen in der Gegenrichtung entgegenkommt. Er nickt ihnen zu und sagt, Morgen Jungs, wie ist denn das Wasser? Und die zwei jungen Fische, die schwimmen eine Weile weiter. Schließlich wirft der eine dem anderen einen Blick zu und sagt, was zum Teufel ist denn eigentlich Wasser? Und es ist ein schönes Bild dafür, worüber Sie gerade gesprochen haben, dass nämlich der Feminismus inzwischen in dieser Gesellschaft angekommen ist und nicht nur für die Frauen gilt und die Frauenrechte streitet, sondern eigentlich für viele Menschen, die unter Diskriminierung und Ausgrenzung zu leiden haben. Aber die Frage ist, wenn er denn so im Mainstream angekommen ist, dieser Feminismus, wird er überhaupt richtig wahrgenommen? Also sozusagen die Differenzierung dieses Feminismus ist eigentlich nicht so präsent.
Ich glaube, das ist immer ein großes Problem. Alles, was irgendwie im Mainstream ankommt, da guckt man sich sozusagen die, ja, auch die langweiligsten Aspekte davon an im Mainstream. Das ist ja ganz häufig so. Also die poppigsten Elemente, die auch am wenigsten politisch explosiven Elemente, natürlich. Also das ist ja ganz klar. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, ich glaube trotzdem, dass es gut ist, dass die Feminismen im Mainstream ankommen, weil die müssen ja auch Menschen erreichen. Und ich kann mich daran erinnern, als ich, weiß ich nicht, den Feminismus für mich entdeckt habe als Jugendliche, den habe ich ja auch dadurch entdeckt, dass es in Düsseldorf einen feministischen Buchladen gab. Und da ist meine Mutter hingegangen, die war damals irgendwie sehr krank und hat dann da Bücher, gerade so esoterische Bücher sich geholt. Und dadurch, dass meine Mutter da sich esoterische Bücher gekauft hat und ich immer mitgegangen bin, habe ich dann die ganzen politischen Bücher gefunden. Also manchmal ist es auch fast egal, über welche Seitentür man da rankommt. Also man braucht halt sozusagen eine Tür, und wenn diese Tür dann Beyoncé ist oder wer auch immer, dann ist das auch ganz großartig, dass es das gibt. Aber es darf dabei nicht stehen bleiben. Und es muss dann natürlich auch, also von da aus kann man dann ja auch seinen Weg machen und die ganzen anderen viel differenzierteren, nichts gegen Beyoncé, also die klammer ich mal aus, aus dem nicht differenzieren.
Aber die Gefahr ist ja immer so ein bisschen, dass man sagt, gut, das ist jetzt im Mainstream angekommen, jetzt ist alles prima, wir haben ja viel erreicht. Dann besteht ja eben die Gefahr, dass man nicht mehr dranbleibt an dem Thema. Man sagt also, Frauenquote, warum müssen wir darüber diskutieren? Brauchen wir das, um die Frauen zu befördern im Bundestag beispielsweise?
Quoten sind immer ein wichtiges Thema.
Auch ein Thema, das sehr polarisiert natürlich auf der anderen Seite. Also die Gefahr ist schon da, dass man sozusagen die Errungenschaft der Vergangenheit nimmt, ohne weiter zu gucken, was muss denn getan werden, um tatsächlich zu diesem gleichen Miteinander zu kommen, zu diesem Dialog auf Augenhöhe zwischen den Geschlechtern.
Das ist ja genau die Sache. Also ich glaube, auf der einen Seite, was wir brauchen, ist, wir müssen Utopien anbieten. Also es reicht halt nicht zu sagen, hier ist eine Ungerechtigkeit, hier können wir die beseitigen, hier ist die nächste Ungerechtigkeit und die nächste, sondern wir müssen ja überlegen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, was sind die Strukturen, die wir auch brauchen, um dahin zu kommen. Also ganz banale Sachen wie Kinderbetreuung, ne? Also wer kümmert sich um die Kinder, die gläserne Decke, das ist ja immer wieder der Punkt, wo plötzlich ganz viele Leute politisiert werden, ne? Also Leute, die vorher gesagt haben, brauchen wir alles nicht mehr, und dann wird man schwanger und dann gibt es Kinder, und plötzlich ist es wie so ein Schritt zurück in die 50er Jahre. Plötzlich sind so Geschlechterrollen, wer geht weiter arbeiten, wer bleibt zu Hause bei den Kindern und was sind die Folgen davon? Und dass wir ganz lange das auch so ein bisschen angeguckt haben, wie die Männer sollen jetzt endlich mal weniger egoistisch sein, die sollen auch mal Elternzeit nehmen, oder die Frauen sollen sich mal mehr durchsetzen und irgendwie weiter arbeiten gehen. Dahinter stecken aber Strukturen. Also Deutschland hat ganz lange darauf gesetzt, dass die Frauen halt zu Hause bleiben. Wenn es um Steuerpolitik geht, wenn es darum geht, wie Unternehmen aufgebaut sind, irgendwie, wer soll Elternzeit nehmen, wer darf sie um gar keinen Preis nehmen. Also ein ganzes System ist darauf ausgerichtet. Das heißt, die Kritik oder die feministische Kritik setzt ja auch viel früher an, dass es eben nicht mehr die eigene Verantwortung ist. Und wenn du dann nicht das perfekte, selbstbestimmte Leben lebst, dann hast du was falsch gemacht. Das ist ja so diese neoliberale Erzählung, sondern zu sagen, wir haben persönliche Entscheidungen, das ist richtig. Also wir leben nicht in einem autoritären Staat, aber wir leben in einem Staat, der uns irgendwie viele Lebenswege vorschreibt. Und wie können wir diese Lebenswege erweitern, sodass mehr Menschen glücklich sein können? Also deshalb glaube ich auf jeden Fall, wir brauchen als Feminismen auch Utopien. Die andere Sache ist, wir haben es ja inzwischen auch damit zu tun, wir reden häufig über Patriarchat und meinen aber Kapitalismus. Das muss man ja ganz ernsthaft sehen. Also wenn wir darüber reden, warum gibt es so viel Frauenarmut auf der Welt? Irgendwie, das ist richtig, das ist so, aber das hat halt ganz viel auch mit Wirtschaft zu tun. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr am Herzen liegt, dass wir so ein bisschen von diesem, das ist biologisch so oder das ist aus schlechtem Charakter so, sondern und dass wir uns wirklich angucken, okay, was sind die Voraussetzungen, die dafür sorgen und wie können wir an den Voraussetzungen etwas verändern und zwar gemeinsam. Und da kann man ja unglaublich viel auch tatsächlich machen.
Ich würde gerne noch mal auf die jüngeren Frauen auch zu sprechen kommen, weil sie schreiben ja zum Beispiel auch fürs Missy-Magazin und haben dann vielleicht auch Kontakt mit so jungen Leuten, die auch noch am Anfang ihres Berufslebens stehen oder noch im Studium stehen, die auch auf ihre Essays oder auf ihre Einlassungen reagieren. Ich weiß nicht, stimmt der Eindruck, aber sind gerade auch junge Frauen eher wieder so auf dem Trip, dass sie sich an alten Geschlechterrollen und alten Traditionsmustern orientieren, weil sie vielleicht auch überfordert sind?
Also die jungen Feministinnen oder FeministInnen mit Sternchen, die ich kenne, da habe ich das Gefühl, dass die ja irgendwie viel, viel mehr Geschlechterrollen kennen als ich noch. Also gerade was so Vielfalt von biologischem Geschlecht und Vielfalt von denkbaren Geschlechtern und alles angeht, da lerne ich unglaublich viel. Also da kriege ich ganz viele ganz neue Impulse, die ganz toll sind. Ich merke auch ein unglaubliches Interesse tatsächlich, was ich früher, also es gab so wirklich wie so eine Flaute zwischendurch, wo dann wirklich Leute gesagt haben, Feminismus irgendwie, das macht doch jetzt die Frau Ministerin, das muss ich doch nicht mehr machen. Das ist auch nicht mehr sexy, wenn die Ministerin das macht, ne? Und das ist jetzt anders. Da kriege ich gerade eher ein neues erwachendes Interesse auch dafür. Und gleichzeitig ist es so, also wir leben ja in ganz vielen Bubbles. Also das fällt mir ja auch immer wieder auf. Also in meiner Bubble habe ich das Gefühl, alle sind jetzt feministisch und irgendwie alle interessieren sich für diese Themen. Und dann geht man mal so einen Schritt da raus und dann ist das aber plötzlich ganz, ganz anders.
Ja, das ist der Punkt. Man erlebt im Alltag eigentlich auch ganz viele junge Familien. Da sind eben die Mütter zu Hause in der Tat, konzentrieren sich nur auf die Rolle, für das Kind da zu sein. Das ist durchaus auch ein Phänomen, von dem man dachte, das hat sich erledigt, weil viele junge Frauen ja eben studieren oder einen Beruf haben und da auch selbstständig unterwegs sein möchten. Und trotzdem erlebt man dann doch diesen Rückgriff wieder auf alte Muster. Und das ist irgendwie erstaunlich.
Es ist erstaunlich, aber es ist eigentlich, sollte es nicht erstaunlich sein. Also weil wenn man sich das anguckt, in der Regel verdienen Frauen in unserer Gesellschaft weniger als Männer. Das heißt, wenn man dann irgendwie gemeinsam ein Kind bekommt, überlegt man sich auch, okay, wer kann es sich jetzt leisten, zu Hause zu bleiben? Als ich mein Kind bekommen habe, ich war freiberuflich, ich bin immer noch freiberuflich. Ich hätte es mir überhaupt nicht leisten können, aus dem Beruf auszusteigen. Es wäre gar nicht möglich gewesen. Also auch da sind die Strukturen, die natürlich mich mit dazu gezwungen haben, aber auch umgekehrt zu merken, dass mein komplettes Umfeld es ganz schrecklich fand. Also auch diese Vorstellung von, du bist wirklich eine schlechte Mutter, wenn du weiter arbeiten gehst oder dieses, ach, das ist doch so schön, nimm dir doch mal einen Tag frei, hol dir doch mal von der Tagesmutter früher ab. Und ich dachte ja, aber ich habe doch nur die 3 Stunden, wo ich jetzt meinen kompletten Tagessatz an Arbeit drin machen muss. Das kann doch nicht sein. Und dieses vollkommene Unverständnis dafür. Und die Vorstellung, und das ist eine relativ gute Definition von Kapitalismus, dass in Kapitalismus Arbeit und geistige Leistung von Frauen weniger wertgeschätzt wird, aber Leben und Gefühle von Männern. Und ich finde, das beides gehört auch zusammen. Das halt umgekehrt, ich weiß es von meinem Partner, dass wenn der was mit dem Kind gemacht hat, dann fanden das alle erstmal ganz toll. Also ne, die gehen auf den Spielplatz und alle schreien Hurra. Aber nach kürzester Zeit war der dann trotzdem der Störfaktor, weil die Frauen dann untereinander sein wollten. Und dieser Gedanke irgendwie, der macht was mit dem Kind, weil er das auch möchte. Sondern er war dann immer der, das dann gemacht hat, um mich zu entlasten. Also der Gedanke, dass er selber ein emotionales Bedürfnis danach auch hat, Zeit mit dem Kind zu verbringen. Das gab es gar nicht.
Interessant, Sie haben ja gesagt, der Feminismus gibt uns eine Existenzberechtigung und zwar uns allen. Da würden sich ja manche Männer vielleicht doch dagegen wehren. Was steckt hinter dieser Bewertung?
Also da geht es ja erstmal darum, dass wir wir sein dürfen und wir nicht einfach nur irgendwie sozusagen Vertreterin unserer Spezies sein sollen. Also Spezies Frau, Spezies Mann irgendwie in dem Fall. Also dass wir die Wahl haben in unserem Leben, wer wollen wir sein, wer können wir sein, wie wollen wir uns auch gegenseitig begegnen. Und das war eben dieses Stichwort auf Augenhöhe und das finde ich halt auch ganz, ganz wichtig. Aber wie gesagt, halt eben nicht nur individuell. Ich mache diese Entscheidung und dann mache ich das so, sondern wir dürfen auch einfach uns dran reiben, dass die Welt anders ist, dass die Welt uns irgendwie Dinge vorgibt und dass wir sagen, das ist aber falsch so und wir wollen etwas dran ändern. Und dass wir das auf ganz vielen Ebenen ja auch uns angucken. Also zum Beispiel auf der Ebene der Medizin, dass wir plötzlich sagen, okay, wieso ist es so, dass ganz viel Forschung an Männern mit einer bestimmten Körpergröße, mit einem Körpergewicht gemacht wird? Also wieso sind ganz viele Mittelgaben, medizinische Mittelgaben falsch für irgendwie Menschen, die dieses Körpergewicht nicht haben oder die vielleicht ein anderes Geschlecht haben und so weiter? Also wir gucken uns das, wieso wurden ganz lange Sicherheitsgurte in Autos nur an Männern getestet, weshalb dann Frauen viel, viel mehr tödliche Unfälle hatten. Also solche Dinge gucken wir uns an. Wieso ist es aber gleichzeitig so, dass im öffentlichen Raum irgendwie Opfer von Gewaltverbrechen sind in der Regel Männer, also die irgendwie zusammengeschlagen oder erschlagen oder ermordet oder erstochen werden. Also wir gucken uns an, wie wirkt sich Geschlecht auf unser Leben aus und wie können wir diese Auswirkungen auch minimieren.
Feminismus in dem Sinne auch als Befreiung von Machtstrukturen, als Befreiung von Unterdrückung. Und das gilt ja dann für beide Geschlechter. Worauf ich nochmal hinaus wollte, war die Gruppe der Männer. Im Prinzip erfahren die ja auch Ausgrenzung und Hierarchie, erfahren Machtstrukturen. Und Sie haben es eben so ein bisschen benannt, Feminismus ist auch der Versuch, sich von Rassismus zu befreien. Da könnte man ja doch eigentlich nennen, da stecken ganz viele Angebote für die Männer einfach drin. Trotzdem gibt es immer noch, das war jetzt ganz aktuell, diese Umfrage in den USA, es gibt eigentlich mehr eine Abgrenzung noch auch der Geschlechter. Also zum Beispiel werden 10% weniger Frauen angestellt, die besonders attraktiv erscheinen. Also da will man möglichst sich von
das fern. Ist ja,
das ist ein Ausfluss dieser MeToo. Debatte natürlich auch.
Das ist tatsächlich Amerika, die darauf reagieren. Die haben ja dann auch so Sachen wie bei Weihnachtsfeiern, dass sie dann irgendwie keinen Alkohol ausgeschenkt haben, den Leuten gesagt, wir sollen nicht miteinander flirten. Wo ich denke, ja, so kann man es auch machen. Also jeden Kontakt einfach möglichst zu begrenzen. Viele Weihnachtsfeiern sind ausgefallen in Amerika aus Angst vor MeToo-Klagen. Oder gucken wir uns an, möchten wir eine andere Geschlechterkultur haben, eine andere Sexualkultur? Das sind ja zwei unterschiedliche mögliche Wege,
die man da gehen kann. Aber diese Wahrnehmung, dass eigentlich Frau und Mann im selben Boot sitzen könnten, das fehlt irgendwie noch, dieses Bewusstsein dafür. Haben Sie da eine Erklärung?
Ich glaube, es ist ja so, dass die auch ganz stark gegeneinander ausgespielt werden. Und das ist tragisch. Also wir haben ja relativ begrenzte, also finanzielle Ressourcen für Gleichstellung. Das heißt, wenn wir irgendwie uns den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung angucken, dann geht es da hauptsächlich um Frauen. Und es ist tatsächlich auch meine Kritik, dass ich sage, nee, wir müssen über alle Geschlechter reden, weil, also wenn wir jetzt nur die Frauen befreien, mit wem sollen wir jetzt dann die Welt teilen zum Beispiel? Aber irgendwie Gleichstellungspolitik für Männer, die es zum Beispiel Männern auch leichter macht, zu Hause zu bleiben bei den Kindern irgendwie, es wirkt sich ja auch positiv auf Frauen aus. Es geht ja nicht darum, jetzt müssen wir mehr Männer in die DAX-Vorstände holen. Also das ist ja häufig die Vorstellung davon, jetzt müssen irgendwie Männer mehr Geld verdienen, weil wir ganz häufig sagen, Frauen müssen mehr Geld verdienen. Da geht es ja gar nicht darum, sondern da geht es ja darum, wo sind irgendwie auch Ungerechtigkeiten für Männer? Die sind ja häufig auch anders gelagert in unserer Gesellschaft. Und das wird ganz häufig gegeneinander ausgespielt oder zum Beispiel auch, wenn es um Frauenhäuser geht, dass dann irgendwie geschlagene Männer gesagt haben, was ist mit uns? Wo ich denke, ja, das gibt es das, und das ist auch nicht zu wenig. Nicht statistisch, da kann man drüber reden, was wären da angemessene Hilfen, dass dann ganz schnell gesagt wird, ach, das sind die bösen Männer, die wollen jetzt wieder die Aufmerksamkeit haben, weil wir natürlich dann denen auch keine Gelder geben müssen. Oder dass gesagt wird, toll, dann teilt euch mal die Gelder. Das hat man nämlich irgendwie zwei Gruppen, die irgendwie den einen Pott, der eh schon zu klein ist, sich dann auch noch teilen müssen. Also das wird wunderbar gegeneinander ausgespielt und dass wir ganz häufig, und das ist, glaube ich, etwas irgendwie, was mit unserer politischen Kultur zu tun hat, wir gucken uns das an, sagen, wer ist der Schuldige? Wer ist der Schuldige, wegen können wir bestrafen? Das ist aber kein erfolgreiches Modell. Das ist aber nicht etwas, was die Feminismen machen, sondern es ist unsere politische Kultur. Und dass natürlich auch die Feminismen bestimmte Dinge, die in der gesamten Gesellschaft gemacht werden, auch machen. Das kann ich verstehen. In Amerika wird ganz, ganz stark, also da wird ja noch mal stärker auf Identitätspolitik gesetzt als in Deutschland. Der Wahlkampf bei Hillary lief ja nur über, sie ist eine Frau. Du musst sie wählen, weil sie eine Frau ist. Und Frauen, die sie nicht gewählt haben, haben dann antifeministisch gewählt. Und man denkt, nein, vielleicht haben die auch gegen ihre Politik gewählt. Da kann man natürlich sagen, okay, Trump zu wählen ist jetzt nicht die beste Alternative. Aber da sind andere Regeln, die da gelten. Und dass wir aber ganz, ganz häufig genau diese Debatten eins zu eins nach Deutschland importieren und dann nicht merken. Also gerade die Debatten um sexualisierte Gewalt in Amerika laufen mit so einer Prüderie. Und dass dann gesagt wird, guck mal, der Feminismus ist doch so prüde. Nein, nein, das sind amerikanische Debatten, die so ein bisschen sind, wir müssen jetzt Frauen vor Sex beschützen. Die sind ja in Deutschland anders. In Deutschland reden wir darüber, was kann Konsenskultur sein? Irgendwie, wie wollen wir denn zusammenleben? Und dann irgendwie guckt man in die Medien, die ja ganz häufig Medien sind, die über was ist in Hollywood passiert, schreiben und sagt, seht ihr, die Feminismen, die wollen jetzt, dass alle Frauen und alle Männer, nein, nein, das sind Massenmedien, das sind andere Debatten.
Aber würden Sie denn sagen, dass diese ganze MeToo-Debatte dann eben nur ja eine Scheindebatte ist, weil sie sich in Medien abspielt oder in Kreisen, Filmindustrie oder jetzt aktuell Placido Domingo in der großen Opernwelt, aber im Prinzip auf der kleinen Ebene in der Arbeitswelt kennt ja vielleicht auch die eine oder andere Frau Übergriffe von
absolut
Vorgesetzten, von Kollegen, die sie ja einfach nicht gutheißen kann.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, man darf so irgendwie nicht verwechseln, dass wir brauchten ja bekannte Gesichter, die sozusagen sagen, das ist mir passiert, um so eine Debatte anzustoßen. Das ist ja vorher immer, immer, immer wieder versucht worden. Davor gab es Aufschrei zum Beispiel und so weiter. Also es gab viele Versuche, darüber zu reden. Wir haben ein gesamtgesellschaftliches Problem mit sexualisierter Gewalt, mit sexuellen Übergriffen. Hier werden auch Normen neu verhandelt und das passiert ja ganz, ganz breit. Das Wunderbare an der MeToo-Debatte ist, dass sie so lange ist. Das heißt, wir hatten halt die Möglichkeit, sie auch auf verschiedenen Ebenen zu führen. Und ich finde, man kann bestimmte Dinge tatsächlich mit Berechtigung kritisieren, wo ich denke, ja, wenn jetzt an Unis plötzlich, und das kriege ich mit, dass Leute sagen, ich mache jetzt aber Sprechstunden noch mit offener Tür, ich habe Angst. Und das finde ich tragisch, weil ich weiß, welche intimen Gespräche ich auch über Ängste, über schlechte Erfahrungen ich mit meinem Professor führen wollte, der da sehr, sehr, sehr unterstützend war. Ich hatte einmal irgendwie, dass ich an der Uni irgendwie zusammengebrochen bin. Ich hatte was Falsches gegessen und dann hat er mich nach Hause gefahren, mich ins Bett gebracht. Das war nichts Sexuelles, gar nichts, weil das würde heute nicht mehr passieren. Und es ist aber so, die andere Sache bei der MeToo-Debatte ist, dass es plötzlich möglich war, in einer breiten Öffentlichkeit über Erfahrungen zu reden, die vorher hinter verschlossener Tür, die vorher auch ganz schambesetzt waren. Scham ist ja ein soziales Gefühl, wo die Gesellschaft uns sagt, ihr müsst euch dafür schämen. Und das ist unglaublich wichtig, dass es passieren kann. Und dann laufen Debatten auch mal schlechter, mal besser. Aber da passiert ganz, 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 ganz viel. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt müssen wir uns über Lösungen Gedanken machen. Und das ist ein Problem, dass wir als Gesellschaft irgendwie immer den Impuls haben, okay, jetzt müssen wir aber irgendjemanden dafür bestrafen und dann wird alles gut. Und da wissen wir statistisch, das passiert nicht. Gleichzeitig ist es ja auch so, wir wissen, dass irgendwie sexualisierte Gewalt nicht nur sich gegen Frauen richten, dass auch Männer Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Das heißt, wir fangen ja an, die Debatte breiter zu führen und wirklich darüber zu reden, wie können wir dafür sorgen, dass Menschen überhaupt wissen, was ist Konsens, dass Menschen überhaupt wissen, was sind ihre eigenen Grenzen. Viele der MeToo-Fälle waren ja Menschen, die selber ihre eigenen Grenzen nicht ausdrücken konnten. Nicht, weil die blöd sind, sondern dass wir als Gesellschaft lernen, stell dich nicht so an und sei nett und sei freundlich und mach doch mit. Und plötzlich sollen wir ganz, ganz klar kommunizieren können sexuell. Und irgendwie zu sagen, wir müssen da als Gesellschaft auch wirklich einen Blick drauf haben. Ich bin Teil einer Forschungskommission, wo es zum Beispiel darum geht, also gerade Jugendliche, die sexualisierte Gewalt erleben, in der Regel vertrauen die sich einer Person an. Meistens einem Gleichaltrigen, einer Gleichaltrigen. Und wie dieses Gespräch läuft, davon ist abhängig, wie Zugang zu Hilfen, wie Zugang zu Heilung und so etwas funktioniert. Wir sind aber total überfordert davon. Also wenn jemand uns sagt, oh, ich bin vergewaltigt worden, dann irgendwie wissen Leute erstmal überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das heißt, ganz oft wird dann geblockt oder irgendwie, oder Leute brechen Freundschaften ab oder sowas. Natürlich ganz, ganz schrecklich für die Person ist, die sich anvertraut. Und wir versuchen halt, das ist vom Deutschen Jugendinstitut, versuchen halt wirklich Handhabungen für Pädagogen, Pädagoginnen, dass wir das auch in der Schule beibringen können. Wie geht ihr damit um, wenn sich jemand an euch wendet? Was macht ihr auch damit? Was macht ihr damit, wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, ich werde in der Familie sexuell braucht, sagt es aber niemandem. Unglaubliche Überforderung. Und also wir sind am Anfang dieses Forschungsprojektes, so ein dreijähriges Forschungsprojekt. Ich finde das so wunderbar, weil da kann man direkt etwas verändern. Ja, und wir können direkt etwas besser machen.
Also die MeToo-Debatte hat ganz viel in Bewegung gebracht, im Positiven wie im Negativen höre ich daraus. Und ich finde es auch interessant, was Sie gesagt haben, nämlich, dass es auch ein Kommunikationsproblem ist, dass Frauen auch nicht in der Lage waren, so zum Beispiel Nein richtig zu äußern oder sich verständlich zu machen. dass umgekehrt aber auch die Männer andere Vorstellungen hatten oder auch Gesten und Andeutungen oder wie Placido Domingo jetzt gesagt hat, früher gab es andere Standards, ja, in der Tat. So hat er versucht, sein Vorgehen oder sein Verhalten gegenüber den Frauen irgendwie zu rechtfertigen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Also da gibt es offensichtlich Kommunikationsprobleme.
Wir verhandeln Normen neu
und,
tatsächlich.
Genau, und der wird jetzt neu verhandelt. Leider ist dann natürlich auch auf der anderen Seite die Gefahr gegeben, dass man immer gleich den Generalverdacht über alles hängt. Das ist natürlich irgendwie schade, weil so der Umgang der Geschlechter miteinander ist halt dann nicht mehr unbeschwert. Einfach.
Ich glaube, der Umgang der Geschlechter war ja nie unbeschwert. Wir machen jetzt nur ganz viele Dinge, die wir vorher unausgesprochen haben, machen wir plötzlich sichtbar. Was ich schon mitbekomme, wir können jetzt nicht nur über sexualisierte Übergriffe reden, sondern wir müssen gleichzeitig über Geschlechterrollen reden. Wir haben ja diese Vorstellung, irgendwie Frauen haben eigentlich gar keine Libido, ne? Also Frauen, irgendwie das Einzige, was sie wollen, ist nicht sexuell berührt zu werden, nicht sexuell belästigt zu werden. Wir wollen nicht sexuell belästigt werden, das ist richtig, aber was wir ja wollen, ist sexuelle Selbstbestimmung. Es geht ja nicht darum, dass wir vor Sexualität beschützt werden wollen. Und gleichzeitig gibt es ja die Vorstellung von Männer wollen alles penetrieren, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Das stimmt ja auch nicht. Das heißt, sexuelle Geschlechterrollen zu öffnen. Ich bin noch damit aufgewachsen, ich bin nie zurückgewiesen worden sexuell. Nicht, weil ich so unglaublich unwiderstehlich bin, sondern weil ich nie den ersten Schritt gemacht habe. Ich habe immer darauf gewartet, dass jemand auf mich zukommt. Also wir lernen ja auch, wenn wir auf jemanden zugehen und der uns sagt, nein, möchte ich nicht, dass nicht wir nicht gut sind oder nicht wir, sondern halt dieser Mensch möchte mit uns jetzt in diesem Moment keinen Sex haben. Na und? Probier es bei jemand anderem. Und damit bin ich nicht ein unliebenswerter Mensch, ein was auch immer. Gleichzeitig, ich glaube tatsächlich, wenn Männer es häufiger erleben, dass Frauen sie anmachen irgendwie und es vielleicht dann auch mal irgendwie komisch machen, weil wenn man auf jemanden zugeht, ist man vielleicht gerade nicht entspannt, dass sie auch merken, das kann auch komisch sein, das kann auch übergriffig sein. Also es sind ja auch Lernprozesse. Frauen beizubringen, also überhaupt mitzukriegen, was kann ich wollen? Ich mache ja viele Konsens-Workshops und das ist immer die schwierigste Frage. Also nicht mal irgendwie Nein sagen, sondern dieses, und was willst du aktiv? Und dieses, ich will dir was geben. Nein, was möchtest du haben darin? Und das sind wirklich schwierige Fragen, weil wir von Anfang an lernen irgendwie nur, wie kann ich angenehm für mein Gegenüber sein und nicht irgendwie, wie was will ich jetzt in dieser Situation? Und je besser wir wissen, was wir selber wollen, desto besser können wir auch mitbekommen, wo Grenzen von anderen ist. Auch da gibt's ja relativ viel Forschung zu. Die andere Sache ist, wenn wir über MeToo reden, ja, es gibt den Generalverdacht, aber ganz, ganz stark Menschen, die eben nicht in unser Raster reinpassen. Gerade bei Kindergärten kriegt man das ja mit. Also männliche Erzieher werden stark verdächtigt, dass sie jetzt irgendwie beim Wickeln übergriffig werden können und so. Interessanterweise homosexuelle Erzieher werden mehr verdächtigt als irgendwie heterosexuelle Alpha-Männer. Nicht-Weiße werden eher verdächtigt oder die so ein bisschen sozial unsicher sind und so. Also wir, oder dicke Männer interessanterweise werden eher verdächtigt, sexuell übergriffig zu werden. Und das ist tragisch. Wir leben aber gleichzeitig auch in einer Gesellschaft, in der Menschen zu wenig Berührung haben. Also dass wir irgendwie ja im Moment anfangen in Kindergärten, dass irgendwie männliche Erzieher sowieso irgendwie Kinder umso weniger berühren, umso weniger mit denen kuscheln, was sowieso schon mal schlecht ist, weil das heißt, irgendwie Kinder lernen dann irgendwie, nee, gibt's bei den Frauen irgendwie Bolzen, machst du bei den Männern. Genau das wollen wir den Kindern nicht beibringen. Aber das andere ist auch, Kinder lernen Nein zu sagen, wenn Erwachsene, denen sie vertrauen, die in den Arm nehmen, die wegstoßen können, weil sie wissen, die lieben mich weiterhin. Und wenn ich irgendwie gleich irgendwie mir das Knie aufstoße und kuscheln möchte, machen die es trotzdem, auch wenn ich die zurückgewiesen habe vorher. Und wir leben aber im Moment in einer Gesellschaft, in der wir immer weniger Berührung haben. Das heißt, Menschen ertragen auch Dinge, die sie eigentlich nicht wollen, weil sie Angst haben, dass sie sonst gar keine Berührung mehr bekommen. Und das ist ganz tragisch. Oder weil sie Angst haben, dass sie sonst gar nicht mehr geliebt werden und so weiter. Also deshalb, das sind tatsächlich große Baustellen, die wir uns angucken müssen. Gleichzeitig, und das dürfen wir auch nie aus den Augen verlieren, die meiste Sexualität verläuft ja konsensuell. Es ist ja eben nicht so, dass wir im Moment, wenn man die Zeitung liest, hat man das Gefühl, jeder Sex und vor allem irgendwie jeder jugendliche Sex ist eine absolute Katastrophe. Das ist ja nicht der Fall. Wenn es aber nicht konsensuell ist, haben wir überhaupt kein Repertoire, damit umzugehen. Also wir wollen Konsens haben im Sinne von einer Meinung sein, aber wir wollen Konsens nicht herstellen im Sinne von, wenn wir nicht einer Meinung sind, wie kommunizieren wir dann? Weil wir das nicht gelernt haben. Und das ist unsere gesellschaftliche Aufgabe, das zu lernen. Und da arbeite ich so ein bisschen dran. Das ist so ein bisschen meine Baustelle.
Es wird zur Zeitgenossen mit der Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal. Frau Sanyal, der Feminismus wird gerade, erlebt man politisch auch von rechts angegriffen, scheint mir, wenn auch immer wieder der Begriff von der Gender-Ideologie die Runde macht. Verfängt diese Art Diskreditierung?
Wir haben ja im Moment eh ein ganz großes Problem der gezielten Angriffe von rechts. Gender-Ideologie, das ist ja auch ganz toll. Mit einer Ideologie muss man sich nicht mehr auseinandersetzen. Man kann sagen, ich sehe das anders, dann kann man diskutieren. Aber eine Ideologie ist etwas, was von vornherein abgelehnt werden muss. Gender-Gaga, Gender-Wahnsinn, Gender-Ideologie. Und das kann man ganz klar ja auch beobachten, wann diese Worte in welchen Kontexten benutzt wurden und dass sie immer benutzt worden mit dem Ziel zu verbieten. Also die Forderung, die sich anschließt, ist automatisch Gender Studies zu verbieten, andere irgendwie Studies, also ne, irgendwie Intercultural Studies, Postcolonial Studies, alles so hinten Studies dran, das soll alles sofort verboten werden. Das Ding ist, eines meiner Ziele ist auch mit Menschen, mit denen ich politisch große Gräben habe, zu kommunizieren. Wenn man mit denen redet, dann ist tatsächlich so, dass sich viele angegriffen fühlen von dieser Formulierung Gender, dass sie nicht wissen, was das heißt, dass sie sich ganz stark daran festhalten und dass es da ganz viele Missverständnisse gibt. Also ich glaube, es gibt einmal die politische Instrumentalisierung, aber es gibt tatsächliche Verunsicherungen und Ängste. Und da versuche ich tatsächlich irgendwie die Kommunikationskanäle offen zu halten und zu sagen, nee, Gender Studies ist nicht. Und das glauben die wirklich, da werden Leute indoktriniert. Die lernen dann irgendwie, dass sie alle ein neutrales Gender sind und so. Und zu sagen, nein, das ist es nicht, ist ja gar nicht der Fall, sondern was wir lernen, ist, uns kritisch mit Dingen auseinanderzusetzen in einem wissenschaftlichen Studium. Und da geht es halt darum, sich kritisch mit Geschlecht auseinanderzusetzen und es auch zu untersuchen und dass viele Ergebnisse der Gender Studies ja eigentlich das sind, was die auch fordern. Also dass ganz viele von diesen, die Gender ablehnen, sagen, Patriarchat gibt es gar nicht, guck mal, auch Männer werden diskriminiert. Ja, genau. Und das sind Forschungen aus den Gender Studies, auf die ich da eigentlich beruft. Die Forschung hättet ihr ansonsten gar nicht.
Aber interessant ist auch, dass ähnliches Ungemach ja von der Frauenseite kommt. Wenn man jetzt mal an eine der Vordenkerinnen der Gender-Theorie denkt, Judith Butler, die ja darüber geschrieben hat in ihrem Buch Gefährdetes Leben, hat sie sich im Prinzip von ihrer eigenen Theorie verabschiedet, indem sie gesagt, die Frauen, die sollten sich damit abfinden mit der Situation, in die sie hineingeboren sind sozusagen, und hat als Beispiel genannt, die Burka, die entspreche schließlich der Tradition der Afghaninnen, alles andere, also Forderung nach Emanzipation und Gleichberechtigung, das sei eine Art Neokolonialismus. Also insofern.
Also das ist tatsächlich einer der Texte, wo man auch fünfmal durchatmen muss. Ich glaube, den muss man in einem Kontext sehen. Ich finde den Text falsch. Also ich liebe Judith Butler, ich finde diesen Text falsch. Aber ich glaube, das ist in dem Kontext zu sehen, dass sozusagen diese weißen Frauen, die in andere Länder gehen, sagen so. Ihr macht es falsch irgendwie. Ihr tragt die Burka und wir zeigen euch mal den richtigen Feminismus. Das ist viel mit dieser Kritik an diesem Gestus von irgendwie, wir haben die Frauenrechte und ihr seid die unterdrückten Frauen und irgendwie, wir befreien euch jetzt mal. Und das ist da um auf Augenhöhe auch tatsächlich mit Menschen irgendwie mit anderen Lebenserfahrungen, Lebenshintergründen kommunizieren geht. Ich kenne es auch ansonsten aus der Frauenbewegung, die sich auch gegen Gender Fragen stellt, weil, das kann ich verstehen, das Problem, sobald wir über Gender reden, wer ist denn dann irgendwie, gegen wen kämpfen wir dann? Was ist die Gegenseite? Und das ist tatsächlich eine große Angst darin auch, also dass wir es entpolitisieren, wenn wir irgendwie sagen, naja, und alle werden irgendwie unterdrückt, also dass wir auf die Straße gehen können müssen und sagen, ich protestiere hier als Frau. Und das eine widerspricht für mich dem anderen nicht, aber ich weiß, ich kann verstehen, warum Leute auch Ängste davor haben und sagen, ja, aber lass uns doch erstmal über Frauen reden, bevor wir irgendwie über Gender reden.
Diese Diskussion, darf ich eine Burka tragen, muss ich die Frau davon befreien, dass das natürlich schwierig ist, wenn ich da als weiße Frau nach Afghanistan gehe, das ist, glaube ich, sehr einleuchtend. Aber wir haben ja nun auch die Situation, dass wir hier in Deutschland viele Burka-Trägerinnen haben, vielleicht nicht sehr viele, aber ein Teil macht es schon. Und es findet ja schon auch eine intensive Diskussion mit immer wieder mit neuer Leidenschaft geführte Debatte über das Kopftuch statt. Also insofern, da sind also Frauen mit zwei ganz unterschiedlichen Geschlechterrollenverständnissen auch unterwegs. Wie kann man die miteinander befrieden?
Ich glaube gar nicht, dass jede Frau, die ein Kopftuch trägt, ein anderes Geschlechterverständnis hat. Ich glaube, dass die Debatte um das Kopftuch eine Scheindebatte ist. Weil dahinter ganz, ganz häufig steckt, der komplette Islam ist frauenfeindlich, deshalb dürfen Menschen das Kopftuch nicht tragen. Ich glaube, der Gedanke, wir sind frei davon und da ist es und daran materialisiert es sich. Und ich kenne Menschen, also junge Frauen, die das Gefühl haben, sie stehen unter Druck, ein Kopftuch zu tragen. Ich kenne aber viel, viel mehr, die sagen, in Deutschland, Entschuldigung, da ist der Druck viel, viel größer, es nicht zu tragen, die auf der Straße wirklich geschlagen werden oder den Leuten versuchen, das Kopftuch abzureißen. Also die gerade irgendwie als Frau mit einem Kopftuch im Moment auf die Straße zu gehen. Da gibt es so viel Hass und Gewalt und Ärger. Und das sind ja neue Debatten in Deutschland, dass Leute auf Frauen mit Kopftuch gucken und dass es sie persönlich wütend macht. Wo ich denke, wow, es macht dich persönlich wütend. Wo kommt es her? Und das ist ja gleichzeitig auch schrecklich. Also ich weiß, wir hatten ähnliche Debatten mit den katholischen Mädchen vom Lande in den 80er Jahren. Der Impuls ist ja ganz häufig, um diese Menschen zu befreien, irgendwie A, stigmatisieren wir sie und B, verbieten wir es ihnen. Also wir verbieten ihnen dann, sich in einem öffentlichen Raum mit Kopftuch zu bewegen. Also das ist ja im Moment die Forderung, gerade irgendwie Jugendliche sollen kein Kopftuch tragen dürfen. Und ich denke, wow, was sollen die machen? Sollen die ganz zu Hause bleiben? Das kann doch nicht sein. Also das sind nicht die Wege dahin. Und dann die andere Sache ist, klar mag es Menschen geben, die darunter leiden, aber wenn du ihnen helfen möchtest, ist es nicht der richtige Weg dahin. Wenn wir Leuten helfen wollen, sollten wir sie fragen, was möchtest du denn? Also welche Hilfe hättest du denn gerne? Und vielleicht wollen die gar keine Hilfe oder vielleicht wollen sie was ganz anderes.
Ich würde gerne nochmal eingehen auf diese legendäre, in Anführungsstrichen, weil sie so viel Staub aufgewirbelt hat, Silvesternacht in Köln. Da wurden ja junge Frauen von jungen Migranten sexuell belästigt. Die Folge war, es gab eine Wahnsinnsdebatte gleich über das Verhältnis von Frau und Mann im Islam. Und man hatte schon fast den Eindruck, dass dieses Ereignis diese deutsche Gesellschaft in einer gewissen Weise traumatisiert hat, von den Ausmaßen her betrachtet,
ja,
und den Wellen, die es geworfen hat. Also, und es hat dann eine
bis ins Strafrecht,
ja genau, eine Diskussion über Migration und Integration eingesetzt. Tatsache ist, wie lassen sich denn eben diese Werte einer offenen Gesellschaft vermitteln? Das ist ja schon die Frage, die auch dahinter stand.
Das ist ja auch die positive Frage dahinter. Wenn man sich Köln mal wirklich genau anguckt, das hat ja die Polizei gemacht. Es gab eine Sonderkommission, die ein Jahr lang 100 Menschen stark irgendwie sich alle Anzeigen genauestens angeguckt haben. Und es gab dann, und da möchte ich jetzt nicht die Hand fürs Feuer legen, ob es irgendwie, ich meine, es waren 28, 29 Fälle, die nach dem neuen Gesetz, das nicht damals das Gesetz, sondern nach dem neuen Gesetz als Vergewaltigen gelten, berühren irgendwie von Genitalien gegen den Willen einer Person, teilweise einführen von Fingern, was absolut schrecklich ist. Aber 29 Fälle versus den irgendwie Tausenden von Vergewaltigungen auf der Domplatte. Das soll nichts relativieren, sondern es soll einfach nur heißen, okay, was ist tatsächlich passiert? Es ist nämlich etwas passiert und es gab ja viele Fälle von Belästigung, viele Fälle von irgendwie auch wirklich Menschen, die Ängste hatten und das ist, und was dann ja teilweise nicht strafrechtlich verfolgbar ist und so weiter. Ne, da ist etwas ganz, ganz stark schiefgelaufen, aber dadurch ist dieser Fall halt nicht mehr einzigartig, sondern er wird erschreckenderweise vergleichbar mit anderen Großereignissen mit viel Alkohol, wie auch Oktoberfesten, wo wir wissen, es gibt auch extrem viele Vergewaltigungen dabei. Das heißt, es ist nicht mehr so, nur die anderen machen das, sondern wir haben ein Problem in unserer Gesellschaft irgendwie damit, wie auch bei so alkoholisierten Großveranstaltungen plötzlich irgendwie Entgleisungen stattfinden. Und das ist nicht gut. Und da können wir was tun. Aber da müssen wir als gesamte Gesellschaft etwas tun. Es ist aber so gewesen, dass ja schon vorher die Migranten, die vergewaltigen, instrumentalisiert wurden. Also es gab ja in Deutschland dieses Wir schaffen das und Willkommenskultur, dieses Gefühl von irgendwie, es gab eine große gesellschaftliche Empathie den Menschen, die fliehen mussten, gegenüber. Und das ist so ein bisschen gekippt mit irgendwie Silvester in Köln, dass plötzlich gesagt wird, die Menschen, die zu uns kommen, sind eine große Bedrohung für uns. Das ist so ein bisschen geblieben und dass wir irgendwie ein Gefühl haben von, wir sind bedroht, weil unsere Frauen bedroht sind. Und das ist ein auf vielen Ebenen irrationales Gefühl, auf bestimmten Ebenen rationales Gefühl, aber indem wir hauptsächlich sagen, irgendwie die anderen sind ganz anders als wir, können wir es nicht ändern. Das sind plötzlich Leute, dass es dann in Köln so Karnevalstrainings für Geflüchtete gab. So verhält man sich im Kölner Karneval. Ich denke, ja, damit sagt man ihnen hauptsächlich, du bist aber ganz schwierig und ganz gefährlich. Während ja gleichzeitig, das wissen wir, geflüchtete Menschen sind ja A, die Gruppe, die meisten irgendwie Opfer von sexualisierter Gewalt sind, bereits auf der Flucht. Und die ja die deutsche Gesellschaft als hypersexualisiert wahrnehmen. Gerade junge geflüchtete Männer, die irgendwie unglaublich viel irgendwie angebaggert werden. Da gibt es ganz viele Grenzüberschreitungen. Die denken ja, die Deutschen wollen alle jederzeit. Das heißt, es gibt viele sexuelle Ängste auf beiden Seiten. Das sollte und könnte man etwas machen. Und ich meine damit überhaupt nicht irgendwie Sexualaufklärung verhindert Vergewaltigung, das meine ich nicht. Aber Sexualaufklärung kann in diesem Graubereich, und da ist ja unglaublich viel passiert, ganz, ganz viel ausrichten. Und da sollten wir viel, viel mehr machen.
Mitu Sanja, Sie sind jetzt nicht nur als Kulturwissenschaftlerin unterwegs, sondern vor allen Dingen auch viel in den Medien unterwegs. Beim Hörfunk, haben eine eigene Kolumne auch in der Taz.
Gehabt. Ich habe jetzt aufgehört.
Gerade aufgehört hat es.
Genau, noch. Ich fange jetzt eine Kolumne in der Spex an. Also es geht halt immer weiter.
Wie kommt der Wechsel zustande?
Es gibt dafür ganz viele Gründe. Ich finde, auf der einen Seite ist eine Kolumne so ein wunderbarer Platz, wo man mal die Möglichkeit hat, Dinge auszuprobieren und eben auch stilistisch zu probieren. Und dann ist es auch okay, wenn neue Leute ausprobieren können. Es gab eine zentrale Kolumne, die war zufällig kurz vor Ende, wo ich über die Debatte über Homöopathie geschrieben habe. Das ist also, und wo ich mich nur darüber gewundert hatte. Irgendwie, ich dachte, die großen Verwerfungen in unserer Gesellschaft sind irgendwie Migration, Sexarbeit. Nein, es stellt sich raus, es sind Zuckerkügelchen. Und irgendwie habe tatsächlich dafür, ich glaube, mit die meisten wütenden Zuschriften bekommen und Ärger auf Twitter bekommen, wo ich dachte, oh, das ist etwas, was mir immer wieder in dieser Kolumne aufgefallen ist. Ich hatte am Anfang mal einen heftigen Shitstorm und war dann sehr vorsichtig und dachte, oh, ich muss es vermeiden, irgendwie kontroverse Themen zu verwenden, weil es wirklich sehr schmerzhaft war. Und habe dann direkt den nächsten Shitstorm für etwas bekommen, wo ich echt nicht mit gerechnet habe und habe dann gemerkt, ich schnalle es auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, was Leute wirklich wütend macht. Ich kann schreiben, was ich möchte.
Sie schreiben ja auch so einen heiter-ironischen Stil, muss man sagen. Diese Mythologie, der besondere Kosmos, den Sie dort beschreiben, das ist ja nicht immer nur bierernst. Das ist ja kein Kommentar, ist es zwar auch auf diese Welt und auf viele
Genau, es Phänomene. Geht auch nicht in der Länge irgendwie eine wirklich ausgewogene Argumentation, sondern es geht halt wirklich darum, einen ironischen, hoffentlich warmen Blick auf ein Thema zu werfen. Das war die andere Sache, die mir ganz, ganz wichtig war, dass ich halt nicht mit dem Finger auf irgendwas zeige und sage, guck mal, ihr seid ja doof, sondern dass der Versuch darin ist, auch irgendwie die Menschen, die ich schwierig finde, mit ins Boot zu holen. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht, aber das ist tatsächlich etwas, was mir in der politischen Debatte wichtig ist, dass wir nicht dieselben Entmenschlichungsstrategien machen, die wir den Rechten zum Beispiel vorwerfen. Dass wir auch nicht sagen, die sind alle Nazis, sondern auch sagen, das sind auch trotzdem individuelle Menschen. Und das ist ja so der Test. Also wenn ich meinen persönlichen politischen Feind nehme, kann ich über den reden, ohne mit denselben irgendwie, die sind alle böse.
Aber das ist natürlich eine interessante Frage. Würden Sie mit der AfD auf dem Podium diskutieren?
Nein, weil ich glaube, auf einem Podium gibt es andere Regeln. Häufig sind ja Podiumsdiskussionen so angelegt, dass zwei unterschiedliche Meinungen sich gegenseitig ihre Meinung im Kopf hauen sollen und da gehen alle raus mit genau derselben Meinung, die sie vorher hatten. Also es wird ganz wenig gelernt dabei. Ich finde das nicht zielführend, aber mit individuellen irgendwie AfD-Mitgliedern oder Wählern und reden, ich glaube, es gibt ein großes Missverständnis zwischen Reden und Zuhören. Also ich habe ein Feature über Männerrechtler gemacht. Da habe ich mich mit relativ vielen Männerrechtlern getroffen, denen zugehört und nicht im Sinne von irgendwie wir reden und dann treffen uns in der Mitte, sondern ich möchte erstmal wissen, warum hast du diese Meinung? Ich möchte versuchen, es zu verstehen. Und das war sehr, sehr interessant, dass man dann zu ganz anderen Punkten kommt, wo ich denke, ich kann deine Motivationen verstehen.
Vieles ist offener geworden, viele Tabuthemen sind geöffnet worden, auch für die Diskussionen und ich sehe das schafft zwar auch Beunruhigung und auch Verunsicherung, aber auf der anderen Seite sehen Sie das alles sehr positiv.
Naja, ich sehe es sehr positiv, weil ich glaube daran, wir können nur politisch arbeiten, wenn es uns auch Kraft gibt. Also in den 80er Jahren war es ja immer so ein bisschen Weinen für den Weltfrieden und man hat dann auch tatsächlich die Kraft verloren, politisch weiterzuarbeiten. Also wir müssen das Gefühl haben, wir können die Gesellschaft verändern und mein Leben ist ja ein besseres, zum Beispiel, dass ich Feministin bin, irgendwie, deshalb kann ich andere Beziehungen leben. Und genauso ist es ja mit Auseinandersetzungen über Rassismen irgendwie, da geht es mir ja auch ganz stark darin, welche Utopien kann ich darin sehen, worauf möchte ich hinarbeiten. Das andere ist, auch da gibt es ja Forschungen zu, wir brauchen eine Entrüstung, sonst arbeiten wir politisch nicht. Also irgendwie, wir brauchen auch ein Feuer und es gibt ganz viele Dinge, die mich wirklich auch entsetzen in dieser Gesellschaft. Ich denke, das kann nicht wahr sein.
Worauf möchten Sie hinarbeiten? Was ist Ihr Ziel?
Also ich glaube tatsächlich daran, dass wir in einer Gesellschaft leben müssen, in der es eine größere Gerechtigkeit gibt. Und damit meine ich nicht nur Geschlechtergerechtigkeit, sondern irgendwie auf ganz, ganz vielen Ebenen. Weil, und das haben wir ja auch gemerkt, irgendwie zum Beispiel, wenn wir uns sexualisierte Gewalt angucken, da können wir über Strafen und über alles reden, aber irgendwie die Gesellschaft mit der wenigsten sexualisierten Gewalt sind die, die am egalitärsten sind. Und da geht es auch um Klasse, Race und all das. Ich finde eine Gesellschaft, in der wir über maximale Machtbegrenzung sprechen, und über Verantwortung und über irgendwie, wie können wir gemeinsam an einer Gesellschaft arbeiten, an der wir alle wachsen können. Und ein Menschenbild, in dem wir sehen, wir gehören alle zusammen, wir sind aufeinander angewiesen. Das ist ja so, wir könnten überhaupt nicht alleine überleben. Das ist ja so dieses neoliberale Narrativ irgendwie, wenn wir nur stark genug sind als Individuen, Quatsch, irgendwie sogar gar im Kapitalismus. Wir kommen auf die Welt, Babys würden sterben, wenn die auf sich allein gestellt werden, egal wie stark die sind. Also ein Menschenbild, in dem wir uns als verbunden sehen. Und dann der nächste Schritt, und irgendwie, das sind ja im Moment so die politischen Debatten, müssen wir diese Verbundenheit dann jenseits unserer Spezies nachsehen? Also wie ist das jetzt zum Beispiel mit Fragen von Natur? Ich finde ja die Arbeit von dem Peter Wohlleben so toll. Der sagt irgendwie, wir gucken uns Bäume an und als Förster sehe ich irgendwie, das ist Holz. So, aber Bäume sind irgendwie genauso ein System, das kommuniziert und das verbunden ist und so weiter. Einen menschenfreundlichen Blick auf Natur irgendwie bedeutet auch, dass wir einen anderen Umgang mit der Natur haben. Gesetze sind übrigens auch wichtig. Also das ist die andere Sache. Es ist nicht nur alles Narratives, sondern man sollte sozusagen auf beiden Seiten an diesen Themen arbeiten.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war SWR2 Zeitgenossen mit der Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanya.